Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem fünften Teil einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder Die beiden Musiker. Pons, ein alternder Junggeselle, wurde vom Leben wenig begünstigt. Er hatte nie Chancen bei den Frauen. Aus seiner Karriere als Musiker ist nichts geworden. Heute dirigiert er in einem Boulevardtheater und wohnt im Marais, dem Pariser Armenviertel. Und doch kennt Pons auch Glück. Er sammelt leidenschaftlich, teilt seine Wohnung mit einem Seelenverwandten, dem deutschen Musiker Schmucke, und er isst fürs Leben gern gut. Letzteres ist ihm allerdings nur möglich als, Zitat, Tellerlecker oder Schmarotzer an den Tischen der Reichen. Von diesen Tischen fühlt sich Pons nun aber endgültig vertrieben, nachdem ihn Frau und Tochter seines einzigen Verwandten, des Präsidenten Camusot de Marville, bei einem seiner Besuche aufs Gemeinste versetzt haben, statt ihn zu bewirten. Nun ist Pons zu Hause, zusammen mit seinem Freund Schmucke, und zwar die dürftige Kost der Concierge Madame Cibot, die an den Mahlzeiten für die beiden Junggesellen tüchtig zu verdienen weiß. Wochenlang ist Pons schrecklich deprimiert. Doch dann kommt es zu einer Wende. Im Boulevardtheater, an dem Pons und Schmucke beschäftigt sind, spielt ein Deutscher namens Wilhelm Schwab Flöte, vielmehr er spielte Flöte, denn eben hat er mit einem Landsmann, dem geläuterten Frankfurter Tunichtgut Fritz Brunner, eine Bank gegründet. Auch heiratet er in die feinsten Pariser Kreise und lädt Pons und Schmucke zum Verlobungsfest ein. Pons freut sich also auf gutes Essen und bekommt dann auch noch unerwarteten Besuch. Der gemeine Streich von Mutter und Tochter Camusot de Marville ist nämlich ruchbar geworden und der Präsident höchstpersönlich entschuldigt sich bei seinem Cousin zweiten Grades. Cousin Pons oder Die beiden Musiker. Es liest Thomas Douglas.
Pons bringt der Präsidentin ein Geschenk, das wertvoller als ein Fächer ist. Am nächsten Tag verließ der Präsident ziemlich früh das Haus, um vor der Sitzung seinem Cousin einen Besuch zu machen. Die Anmeldung des Präsidenten de Marville durch Madame Cibot wurde ein Ereignis. Pons, dem diese Ehre zum ersten Mal in seinem Leben widerfuhr, fühlte eine Aussöhnung nahen. »Mein lieber Cousin«, begann der Präsident nach den herkömmlichen Komplimenten, »es ist mir schließlich gelungen, den Grund Ihrer Zurückgezogenheit zu erfahren. Ihr Verhalten vermehrt, wenn das möglich wäre, noch meine Achtung für Sie. Lassen Sie mich darüber nur ein Wort sagen. Meine Dienstboten sind alle entlassen. Meine Frau und meine Tochter sind verzweifelt. Sie wollen Sie sehen, um sich vor Ihnen zu erklären. Bei dem allen gibt es einen Unschuldigen, lieber Cousin, und das ist ein alter Richter. Lassen Sie ihn nicht büßen für den Missgriff eines unbesonnenen Mädchens, das bei den Popinots speisen wollte, zumal, wenn ich friedenheischend zu Ihnen komme und anerkenne, dass alles Unrecht auf unserer Seite ist. Eine Freundschaft von 36 Jahren hat, selbst wenn sie beleidigt worden ist, gewiss noch Anspruch auf Nachsicht. Ich bitte Sie, unterzeichnen Sie den Friedensschluss, indem Sie heute Abend zum Essen kommen.« Pons stolperte über eine verwirrte Antwort und erwiderte zuletzt seinem Cousin, dass er an diesem Abend dem Verlobungsessen eines Musikers aus seinem Orchester beiwohnte, der die Flöte an den Nagel hing, um Bankier zu werden. »Dann morgen Abend.« »Cousin, für morgen hat mir die Gräfin Popinot eine derart liebenswürdige Einladung geschickt. Also übermorgen«, meinte der Präsident. »Übermorgen erwidert der Gesellschafter meiner ersten Flöte, ein Deutscher namens Brunner, die Höflichkeit des jungen Paares. Ein Beweis, wie begehrt Ihre Besuche sind«, sagte der Präsident. »Wie ist es mit nächstem Sonntag? Da speisen wir bei einem Monsieur Graff, dem Schwiegervater der Flöte. Bleibt nur Samstag. Bis dahin werden Sie Zeit gehabt haben, ein kleines Mädchen zu beruhigen, das über seine Fehler schon Tränen vergossen hat. Gott verlangt nur Reue. Werden Sie strenger als der ewige Vater gegen die arme kleine Cécile sein?« Pons, der sich an seiner schwachen Seite genommen fühlte, rettete sich in die äußerste Höflichkeit und geleitete den Präsidenten bis ins Treppenhaus. Eine Stunde später kam das Personal des Präsidenten. Sie benahmen sich, wie Dienstboten sind, feig und kriecherisch. Sie weinten. Madeleine zog Monsieur Pons zur Seite und warf sich ihm kurz entschlossen zu Füßen. »Ich bin die Hauptschuldige«, sagte sie unter Tränen, »und Sie wissen, dass ich Sie liebe. Ich wollte mich rächen, der Herr wird es verstehen. Wir verlieren unsere Altersrente. Monsieur Pons, ich war von Sinnen, und ich ertrüge es nicht, wenn meine Kameraden durch mich zu Schaden kämen. Ich sehe ein, dass es mir nicht bestimmt ist, Ihre Lebensgefährtin zu sein, aber ich liebe Sie immer. 10 Jahre lang habe ich nur an das Glück gedacht, Sie glücklich zu machen und alles hier treu zu besorgen. Es wäre so schön gewesen. Oh, wenn Monsieur Pons wüsste, wie ich ihn liebe. Aber er muss es ja bei allen meinen Schlechtigkeiten bemerkt haben. Wenn ich morgen stürbe, was würde sich finden? Ein Testament zu Ihren Gunsten. Ja, Monsieur, in meinem Koffer, unter meinem Schmuck. Indem sie diese Seite spielte, polierte sie dem alten Junggesellen sein Selbstwertgefühl auf, etwas, das eine erweckte Leidenschaft immer auslösen wird, auch wenn sie nicht erwidert wird. Er verzieh also großmütig Madeleine, nahm alle anderen in Gnaden auf und versprach, mit seiner Cousine zu sprechen, damit jedermann bei ihr blieb. Er stellte mit unaussprechlichem Vergnügen fest, dass seine gewohnten Freuden ihn wieder erwarteten, ohne dass er sie durch Feigheit erkauft hatte. Die Welt war zu ihm gekommen, die Würde seines Charakters gewann dabei. Aber als er seinen Triumph Schmucke auseinandersetzte, schmerzte es ihn, den Freund traurig und voller unausgesprochener Zweifel zu sehen. Gleichwohl atmete der gute Deutsche beim Anblick der plötzlichen Veränderung im Ausdruck seines Gefährten auf, freute sich mit ihm und opferte das Glück, den Freund fast 4 Monate lang ganz ungeteilt für sich gehabt zu haben. Die seelischen Krankheiten haben einen ungeheuren Vorteil vor den körperlichen. Sie heilen augenblicklich, sobald das Verlangen, dem sie entsprungen sind, erfüllt wird. Pons war an diesem Morgen nicht mehr derselbe Mann. Der niedergedrückte, sterbensmatte Greis machte dem befriedigten Pons Platz, der damals der Präsidentin den Fächer der Pompadour gebracht hatte. Schmucke überließ sich tiefsinnigen Vermutungen über dieses Ereignis, ohne es zu verstehen, denn der wahre Stoizismus wird sich nie das französische Schranzentum erklären können. Pons war ein echter Franzose des Kaiserreichs. Die Galanterie des letzten Jahrhunderts verband sich in ihm mit jener Hingabe an die Frau, wie sie in Romanzen so gefeiert wird. Schmucke begrub seinen Herzenskummer unter den Blumen seiner deutschen Philosophie. Aber in 8 Tagen wurde er gelb, und Madame Cibot musste eine List gebrauchen, um dem Arzt, an dem man sich im Viertel wandte, Zutritt bei Schmucke zu verschaffen. Dieser Arzt fürchtete Gelbsucht, gebrauchte aber ein lateinisches Wort, das Madame Cibot nicht schlecht in die Glieder fuhr. Zum ersten Mal vielleicht gingen die beiden Freunde gemeinsam zu einer Einladung. Für Schmucke war dieser Abend zugleich ein Ausflug nach Deutschland. Johann Graff, der Besitzer des Hotel Durand, und seine Tochter Emilie, Wolfgang Graff, der Schneider, und seine Frau, Fritz Brunner und Wilhelm Schwab, alle waren Deutsche. Pons und der Notar die einzigen Franzosen, die zum Festmahl geladen worden waren. Die Schneider, die in der Rue de Richelieu zwischen der Rue Neuve des Petits Champs und der Rue de Vildeau ein prachtvolles Palais besaßen, hatten ihre Nichte erzogen. Deren Vater fürchtete mit Recht die Berührung mit Leuten aller Art, die in einem Hotel aus- und eingehen. Die würdigen Schneider, die das Kind wie ihre eigene Tochter liebten, räumten jetzt ihr Erdgeschoss für das junge Paar. Dort sollte auch das Bankhaus Brunner, Schwab und Company seine Schalter öffnen. Diese Anordnung lag einen Monat zurück. Brunner hatte inzwischen Zeit gehabt, die an ihn gefallene Erbschaft anzutreten, und so war, dank diesem Urheber der ganzen Glückseligkeit, die Wohnung der künftigen Eheleute, ohne zu sparen, neu hergerichtet und von dem berühmten Schneider möbliert worden. Die Räume der Bank befanden sich in dem Flügel, der ein prachtvolles Zinshaus an der Straßenfront mit dem alten, zwischen Hof und Garten gelegenen Palais verband. Während sie von der Rue de Normandie zur Rue de Richelieu gingen, vernahm Pons von dem zerstreuten Schmucke die Einzelheiten dieser neuen Variante der Geschichte vom verlorenen Sohn, für den der dicke Frankfurter Wirt rechtzeitig gestorben war. Pons, der nun mit seinen nächsten Verwandten neu ausgesöhnt war, geriet alsbald auf den Gedanken, Fritz Brunner mit Cécile de Marville zu verheiraten. Der Zufall wollte, dass der Notar der Brüder Graff der Schwiegersohn und Nachfolger Cardots war. Bei diesem, dem ehemaligen zweiten Erstgehilfen des Büros, hatte Pons oft gespeist. »Wie, Sie sind es, Monsieur Berthier«, sagte der alte Musiker und streckte seinem Ex-Gastgeber die Hand entgegen. »Und weshalb machen Sie uns nicht mehr das Vergnügen, sich an unserem Tisch zu zeigen?«, fragte der Notar. »Meine Frau beunruhigte sich ihretwegen. Wir sahen sie bei der Uraufführung der Teufelsbraut, und unsere Sorge wurde Neugierde.« »Alte Leute sind empfindlich«, erwiderte der gute Pons. »Sie haben den Fehler, einem rückständigen Jahrhundert anzugehören. Aber was ist da zu machen? Es genügt, ein Jahrhundert zu vertreten, und man kann nicht zu dem gehören, das einen sterben sieht. Ah, meinte der Notar geistreich, man kann nicht zur gleichen Zeit durch zwei Jahrhunderte gehen. Doch nun zu etwas anderem, entgegnete der gute Pons und zog den jungen Notar in eine Ecke. Warum verheiraten Sie nicht meine Cousine Cécile de Marville? Warum? Weil in diesem Jahrhundert, wo der Luxus bis in die Pförtnerlogen gedrungen ist, die jungen Leute zögern, ihr Los an das der Tochter eines Präsidenten am königlichen Gerichtshof in Paris zu knüpfen, wenn man ihr nicht mehr als 100.000 Francs Mitgift aussetzt. Die Frau, die ihren Mann nur 3.000 Francs im Jahr kostet, ist noch unbekannt in der Gesellschaftsklasse, der künftige Gatte der Mademoiselle de Marville angehören muss. Die Zinsen einer solchen Mitgift könnten also kaum die Toilettenausgaben der jungen Frau bestreiten. Ein Junggeselle mit 15.000 bis 20.000 Francs Rente wohnt in einem hübschen Entresol, die Welt verlangt keinerlei Aufwand von ihm, er kann sich mit einem einzigen Diener begnügen und alle Einkünfte an sein Vergnügen wenden. Er hat keinen Schein zu wahren, den ihm nicht sein Schneider abnehmen könnte. Von allen vorausschauenden Müttern verhätschelt, ist er einer der Könige der Pariser Gesellschaft. Eine Frau dagegen verlangt ein Haus, das in Gang gehalten wird. Wagen und Pferd stehen für sie im Stall, im Theater will sie eine Loge, wo der Junggeselle nur seinen Klappsitz bezahlt. Kurz, sie wird die Nutznießerin des ganzen Vermögens, das vorher der unverheiratete Mann genoss. Nehmen Sie an, die Ehegatten haben eine Rente von 30.000 Francs. Damit wird in der heutigen Welt der reiche Junggeselle ein armer Teufel, der nachrechnen muss, ob er sich ein Rennen in Chantilly leisten kann. Zählen Sie noch Kinder dazu, dann wird die Lage prekär. Da Monsieur und Madame de Marville eben erst die 50 beginnen, so sind die Erbaussichten für die nächsten 15 oder 20 Jahre gering. Kein Junggeselle denkt daran, sie so lange nur auf dem Papier stehen zu haben. Unter uns, Mademoiselle de Marville bringt das Blut ihrer Anwärter nicht genug in Wallung, um ihnen den kühlen Verstand zu nehmen, und so überlassen sie sich alle diesen ehefeindlichen Überlegungen. Wenn ein junger Mann, der im Besitz seiner Vernunft und von 20.000 Francs Rente ist, sich eine Verbindung ausmalt, weil ihn ehrgeizige Träume plagen, entspricht Mademoiselle de Marville seinen Wünschen ebenso wenig. »Aber weshalb nur?« fragte der Musiker, der aus allen Wolken fiel. »Weshalb? Weil heute fast alle Junggesellen, und wären sie hässlich wie wir beide, mein lieber Pons, die Anmaßung besitzen, eine Mitgift von 600.000 Francs zu verlangen, dazu Mädchen aus großem Hause, mit Schönheit, Esprit, Erziehung und ohne jeden Tadel, kurz, die reinen Vollkommenheiten. Meine Cousine wird sich also nur mit Mühe verheiraten. Sie wird unverheiratet bleiben, solange ihre Eltern sich nicht entschließen, ihr Marville als Mitgift zu überlassen. Wenn sie gewollt hätten, wäre ihre Tochter schon Vicomtesse Popinot. Aber da kommt ja schon Monsieur Brunner. Wir verlesen jetzt den Gesellschaftsvertrag des Hauses Brunner und den Ehevertrag. Nach den Vorstellungen und Höflichkeitsbezeugungen wohnte Pons, der von den Eltern aufgefordert worden war, als Zeuge zu unterschreiben, der Verlesung des Aktes bei. Gegen 17:30 ging man in den Speisesaal. Das Mahl erwies sich als eine jener prunkvollen Veranstaltungen, wie sie von Kaufleuten gegeben werden, die einmal die Geschäfte ausschalten. Im Übrigen bezeugte dieses Mahl die Beziehungen, die Graf, dem Besitzer des Hotel du Rhin, mit den ersten Pariser Lieferanten verbanden. Weder Pons noch Schmucke hatten je eine solche Bewirtung erlebt. Es gab hinreißende Gänge, Nudeln von unerhörter Feinheit, unvergleichlich gebackenen Stint, einen Genfer Fällchen mit echter Genfer Soße und einem Plumpudding, der den berühmten Doktor, der ihn in London erfunden haben soll, in Erstaunen versetzt hätte. Erst gegen 10 Uhr abends stand man von der Tafel auf. Was an Rheinweinen und französischen Sorten getrunken worden war, würde die Dandys verblüffen, denn man weiß gar nicht, was die Deutschen an Flüssigkeiten aufnehmen können, ohne ihre Ruhe und ihren Gleichmut zu verlieren. Man muss in Deutschland ein Essen mitgemacht haben und Zeuge gewesen sein, wie Flasche auf Flasche folgt. Am Mittelmeer folgt so eine Welle der anderen am schönen Strand und verschwindet, als wenn die Deutschen die aufsaugende Fähigkeit des Schwammes und des Sandes besäßen und wie sie dabei die Harmonie nicht verlieren und gar nicht gleich den Franzosen lärmen. Die Unterhaltung bleibt verständig wie die Improvisation eines Wucherers. Die Gesichter röten sich wie die der Bräute auf den Fresken von Cornelius und Schnorr, das heißt unmerklich, und die Erinnerungen breiten sich wie der Rauch von Pfeifen ganz langsam aus. Gegen 22:30 fanden Pons und Schmucke sich auf einer Bank des Gartens. Zwischen ihnen der ehemalige Flötist und wussten nicht recht, wer sie veranlasst hatte, sich ihren Charakter, ihre Meinungen und ihre Leiden auseinanderzusetzen. Inmitten dieses Durcheinanders von Bekenntnissen sprach Wilhelm von seinem Wunsch, Fritz zu verheiraten. Er sprach mit großem, dem Wein entspringenden Nachdruck.
»Was sagen Sie zu folgendem Vorschlag?« rief Pons in Wilhelms Ohr. »Eine junge, reizende, vernünftige Person von 24 Jahren, aus einem Hause von höchstem Ansehen, der Vater bekleidet eine der ersten Stellen der Richterschaft. Es gibt 100.000 Fr. mit Gift und Aussicht auf 1 Million.«
»Warten Sie«, antwortete Schwab, »ich will sofort mit Fritz darüber sprechen.« Und die beiden Musiker sahen Brunner mit seinem Freund im Garten auf und ab gehen. Vor ihren Augen, der Reihe nach, hörte immer einer dem anderen zu. Pons, dessen Kopf ein wenig schwer war und der, ohne ganz betrunken zu sein, ebenso viel Leichtigkeit im Denken wie Schwere im Ausdruck spürte, sah Fritz Brunner in dem durchscheinenden Nebel, den der Wein verursacht, und glaubte auf seinem Gesicht Neigung zum Familienglück zu entdecken. Schwab stellte nach einer Weile Pons seinem Freund, seinem Teilhaber vor, der dem Alten für die Mühe, die er sich gegeben hatte, dankte. Eine Unterhaltung entspann sich, in der Schmucke und Pons, die beiden Junggesellen, die Ehe in den höchsten Tönen lobten und sie, ohne an Spott zu denken, als die Vollendung des Mannes priesen. Während man in der Wohnung des künftigen Paares Eis, Tee, Punsch und Gebäck anbot, stieg die Heiterkeit unter diesen ehrenwerten Kaufleuten, die fast alle berauscht waren, aufs Höchste, als sie erfuhren, dass der Teilhaber des Hauses seinem Sozius nacheifern wollte. Um 2 Uhr früh kehrten Schmucke und Pons über die Boulevards nach Hause zurück und philosophierten auf Leben und Tod über die musikalische Ordnung der Dinge in dieser Welt. Am Vormittag ging Pons zu seiner Cousine, der Präsidentin, von tiefer Freude erfüllt, Böses mit Gutem zu vergelten. Arme, schöne Seele! Ohne Zweifel durfte er das Höchste erwarten, denn wir sind in einem Jahrhundert, in dem man nach der Vorschrift des Evangeliums den Tugendpreis denen gibt, die ihre Pflicht tun. »Oh, sie werden ihrem Tellerlecker noch unendlich verpflichtet sein«, sagte er sich, als er in die Rue de Choiseul einbog. Ein Mann, der etwas weniger in seine Selbstzufriedenheit versunken gewesen wäre, ein Mann von Welt, ein misstrauischer Mann, hätte die Präsidentin und ihre Tochter bei seiner Rückkehr in dieses Haus beobachtet. Aber dieser arme Musiker war ein Kind, ein Künstler voll Naivität, der nur an das Gute glaubte, wie er in der Kunst an das Schöne glaubte. So entzückten ihn die Liebenswürdigkeiten, mit denen ihn Cécile und die Präsidentin überhäuften. Der gute Kerl, der seit 12 Jahren Posse, Drama und Lustspiel vor den Augen hatte, erkannte nicht die Grimassen der Gesellschaftskomödie. Er war ohne Zweifel für derlei schon abgestumpft. Wer in der Pariser Welt zu Hause ist und Bekannte hat, wie diese an Seele und Körper trockene Frau, die nur für gesellschaftliche Ehren und ihren Ruf als tugendhafte Frau lebte, die durch und durch falsch und hochmütig war, gewohnt, zu Hause zu kommandieren, kann sich den Hass vorstellen, den sie heimlich gegen den Cousin ihres Mannes im Herzen trug, seitdem sie ihm einen solchen Schimpf angetan hatte. Daher lauerte hinter allen Versicherungen der Präsidentin und ihrer Tochter das böse Verlangen nach Rache, sei es auch verspäteter. Zum ersten Mal im Leben hatte Amélie de Camusot dem Gatten gegenüber, den sie lenkte, Unrecht behalten und musste sich sogar noch liebenswürdig gegen den Urheber ihrer Niederlage benehmen. Analogien zu dieser Lage gibt es nur unter Kardinälen vom Heiligen Kollegium oder in den Kapiteln der Ordenshäupter, wo die Scheinheiligkeit ebenfalls jahrelang auf der Lauer liegt. Als der Präsident um 3 Uhr vom Gericht zurückkehrte, hatte Pons eben berichtet, auf welch merkwürdige Weise er mit Friedrich Brunner bekannt geworden war, wie das Festmahl erst gegen Morgen geendet hatte und was sonst noch den besagten Brunner betraf. Cécile war ohne Umschweife zur Sache gekommen und hatte Pons ausgefragt, wie Friedrich Brunner sich kleidete, wie er sich hielt, welche Farbe seine Haare und Augen hatten. Als sie vermuten zu dürfen glaubte, dass Friedrich distanziert aussah, bewunderte sie den Edelmut seines Charakters. Seinem Gefährten 500.000 Fr. im Unglück zu geben, »Oh Mama, ich bekomme einen Wagen und eine Loge in der italienischen Oper«. Und Cécile wurde beinahe hübsch, als sie überlegte, dass alle Forderungen, die ihre Mutter an ihre Zukunft stellte, und ihre eigenen Hoffnungen, an die sie schon nicht mehr geglaubt hatte, sich erfüllen könnten. Was die Präsidentin betrifft, so sagte sie nur, »Meine liebe Kleine, in 14 Tagen kannst du verheiratet sein.« Alle Mütter nennen ihre Töchter von 23 Jahren noch Kleine. »Gleichwohl muss man sich die Zeit nehmen, um Erkundigungen einzuziehen«, sagte der Präsident. »Niemals gebe ich meine Tochter dem ersten Besten.« »In dieser Hinsicht«, antwortete der alte Künstler, »wird Berthier die beste Auskunft geben können. Er hat die Verträge geschlossen.« »Um auf den jungen Mann zurückzukommen, so wissen Sie, liebe Cousine, was Sie gesagt haben. Er ist über 40, die Hälfte des Kopfes ohne Haar. Er will in der Ehe eine Zuflucht vor den Stürmen des Lebens finden. Ich habe ihm das nicht ausgeredet. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Einen Grund mehr, um sich Monsieur Friedrich Brunner einmal anzusehen, erwiderte der Präsident. Ich will meine Tochter nicht irgendeinem kränklichen Menschen anvertrauen. Nun also, Cousine, Sie können sich in 5 Tagen einen Begriff von meinem Bewerber machen, wenn Sie wollen. Denn Sie glauben ja, dass eine Zusammenkunft genügt. Cécile und die Präsidentin machten eine Geste des Entzückens. Friedrich, der ein sehr ansehnlicher Kunstkenner ist, fuhr Cousin Pons fort, hat mich gebeten, ihm die Einzelheiten meiner kleinen Sammlung zu zeigen. Sie selbst haben nie meine Bilder oder Kuriositäten betrachtet. Kommen Sie doch auch, schlug er den beiden Damen vor. Mein Freund Schmucke wird Sie als seine Bekannte mitbringen, und Sie können, ohne bloßgestellt zu werden, Bekanntschaft mit dem künftigen Bräutigam schließen. Friedrich braucht gar nicht zu wissen, wer Sie sind. Ausgezeichnet, rief der Präsident. Man kann sich die Hochachtung kaum vorstellen, mit denen der früher verachtete Schmarotzer plötzlich eingedeckt wurde. An diesem Tag rückte der arme Mann zum Cousin der Präsidentin auf. Die glückliche Mutter ertränkte ihren Hass in den Wogen der Freude und fand Blicke, lächelnde Mienen und Worte, die den guten Pons in Verzückung versetzten. Er tat Gutes und ahnte eine Zukunft. Würde er nun nicht in den Häusern Brunner, Schwab, Graff denieren, so exquisit wie am Tag der Unterzeichnung des Ehevertrages? Er sah ein Schlaraffenleben voraus, eine wunderbare Folge von Überraschungsschüsseln, von Offenbarungen für die Magennerven, von ausgezeichneten Weinen. »Wenn unser Cousin Pons die Angelegenheit zum Abschluss bringt«, sagte der Präsident zu seiner Frau, als Pons gegangen war, »müssen wir ihm eine Rente aussetzen, die seinem Gehalt als Kapellmeister entspricht.« »Ohne Zweifel«, antwortete die Präsidentin. Und Cécile erhielt die Aufforderung, dafür zu sorgen, dass der alte Musiker diese unrühmliche Gabe annahm, falls die Ehe zustande kam. Am nächsten Tag begab sich der Präsident zum Notar, begierig darauf, einwandfreie Beweise für das Vermögen Friedrich Brunners zu sehen. Berthier, der von der Präsidentin benachrichtigt worden war, hatte seinen neuen Kunden, den Bankier und ehemaligen Flötisten Schwab, kommen lassen. Man weiß, mit welcher Ehrfurcht die Deutschen die gesellschaftlichen Unterschiede behandeln. In Deutschland ist eine Frau die Frau Generalin, die Frau Rat, die Frau Rechtsanwalt. Die Aussicht auf eine Verbindung, wie Pons sie vorschlug, musste daher den Bankier blenden, und er war zuvorkommend wie ein Sammler, der glaubt, einen Händler hereinlegen zu können. »Vor allem«, sagte der Vater Cécile's zu Schwab, »da ich meiner Tochter vertraglich mein Gut Marville als Mitgift geben werde, möchte ich Gütertrennung vorschlagen. Monsieur Brunner würde 1 Million einlegen, um Marville abzurunden. Diese Immobilie, die, wie gesagt, der Gütergemeinschaft entzogen ist, sollte dazu dienen, die Zukunft meiner Tochter und ihrer Kinder unabhängig vom Schicksal der Bank zu gestalten.« Berthier strich sich das Kinn und dachte, der Präsident legt sich ja mächtig ins Zeug. Schwab ließ sich das System der Gütertrennung auseinandersetzen und stellte das Einverständnis seines Freundes in Aussicht. Diese Bedingung erfüllte den Wunsch, den er Fritz Brunner hatte aussprechen hören, einen Weg zu finden, der ihn daran hinderte, je wieder ins Elend zurückzusinken. »Es sind im Augenblick für 1200.000 Franc Bauernhöfe und Wiesen zu kaufen«, sagte der Präsident. 1 Million in Aktien der Bank«, sagte Schwab, »wird genügen, um das Konto unseres Hauses bei der Bank sicherzustellen. Fritz will nicht mehr als 2 Millionen in die Geschäfte stecken, er wird also tun, was Sie wünschen, Herr Präsident.« Der Präsident sah seine Frauen vor Freude beinahe tanzen, als er ihnen von den Verhandlungen berichtete. Nie war ein so reicher Fang so bereitwillig ins Heiratsnetz gegangen. »Du wirst Madame Brunner de Marville«, erklärte der Präsident seiner Tochter, »denn ich werde deinem Mann die Erlaubnis erwirken, diesen Namen zu seinem eigenen hinzuzufügen, und später lässt er sich einbürgern. Wenn ich Pair von Frankreich werde, folgt er mir nach.« Die Präsidentin benutzte die 5 Tage dazu, ihre Tochter zurechtzumachen. Am Tage der Begegnung kleidete sie Cécile selbst an und richtete sie eigenhändig mit der Sorgfalt her, die der Admiral der Blauen Flotte angedeihen ließ, um die Vergnügungsjacht der Königin von England auszurüsten, als sie nach Deutschland fuhr. Ihrerseits reinigten und putzten Pons und Schwab die Sammlung, die Wohnung, die Möbel mit der Emsigkeit von Matrosen, die das Admiralsschiff bürsten. Da war kein Staubkörnchen in den Holzschnitzereien, alle Kupferteile glänzten, das Glas auf den Pastellen hob die Werke Latours, Greuze und Lyotards hervor. Der unnachahmliche Schmelz der florentinischen Bronzen schillerte. Die farbigen Fenster leuchteten in warmer Glut. Jedes einzelne Stück ruhte in seiner Form und war ein Ton in diesem Konzert von Meisterwerken, das zwei Musikerdichter gaben. Ein deutscher Einfall. Die Damen hatten genug Geschick, um die Schwierigkeiten des ersten Auftretens zu vermeiden. Sie kamen, bevor der Vorhang aufging. Pons stellte seinen Freund Schmucke den Verwandten vor, der ihnen wie ein Idiot vorkam. In ihren Gedanken mit einem Bräutigam beschäftigt, der sich einen vierfachen Millionär nennen durfte, und ungebildet wie sie waren, brachten die beiden Frauen für die künstlerischen Auseinandersetzungen des guten Pons nur mäßige Aufmerksamkeit auf. Sie betrachteten gleichgültigen Blicks die Emailarbeiten von Petitot, die ihnen aus drei rot-samtenen Feldern mit wunderbaren Rahmen entgegenleuchteten. Die Blumen von Heusums und David von Heims, die Insekten Abraham Mignons, die van Eyck, Albrecht Dürer, die echten Cranach, der Giorgione, der Sebastiano del Piombo, Backhäusen, Hobbemar, Géricault, die gesuchtesten Werke der Malerei. Nichts erregte ihr Interesse, denn sie warteten auf die Sonne, die diese Schätze beleuchten sollte. Trotzdem waren sogar sie überrascht von der Schönheit einiger etruskischer Schmuckstücke und dem Geldwert der Tabaksdosen. Aus Höflichkeit begeisterten sie sich gerade für florentinische Bronzen, die sie in der Hand hielten, als Madame Cibot Monsieur Brunner anmeldete. Sie wandten sich nicht um und benutzten einen herrlichen venezianischen Spiegel, der in einem mächtigen Rahmen aus geschnitztem Ebenholz lag, um den Phönix aller Kandidaten zu mustern. Friedrich, dem Wilhelm einen Wink gegeben hatte, war darauf bedacht gewesen, die paar Haare, die er noch besaß, geschickt zu verteilen. Er trug ein hübsches Beinkleid von dunklem, aber mildem Ton, eine außerordentlich elegante Seidenweste von ganz neuem Schnitt, ein Hemd mit durchbrochener Stickerei, dessen Leinen von einer Friese mit der Hand gesponnen worden war, eine blaue Krawatte mit weißen Streifen. Die Kette seiner Uhr stammte von Florent und Chanor, ebenso der runde Stockgriff. Was den Rock betraf, so hatte der Vater Graf ihn selbst aus dem feinsten Tuch geschnitten. Schwedische Handschuhe verrieten den Mann, der schon das Vermögen seiner Mutter durchgebracht hatte. Aus dem ungetrübten Glanz seiner Lackschuhe allein hätten die beiden Damen auf sein kleines, niederes Coupé mit den zwei Pferden schließen können, wenn sie es nicht durch die rüde Normandie hätten rollen hören. Wenn der Verschwender von 20 Jahren die Larve ist, aus der mit 40 Jahren ein Bankier ausschlüpft, dann darf man einen ungewöhnlich feinen Beobachter voraussetzen. Dieser hier war umso feiner, als Brunner den ganzen Vorteil kannte, den ein Deutscher aus seiner Naivität schlagen kann. Er trug an diesem Morgen die träumerische Miene eines Mannes zur Schau, der zwischen dem zukünftigen Familienleben und den fortzusetzenden Zerstreuungen des Junggesellenlebens die Wahl hat. Cécile hielt diesen Ausdruck für den Gipfel der Romantik. Sie sah in dem Spross der Virlar einen Werther. Welches junge Mädchen erlaubt sich nicht, in die Geschichte ihrer Heirat einen kleinen Roman einzuschieben? Cécile hielt sich für die glücklichste der Frauen, als Brunner beim Anblick der prachtvollen, in 40 Jahren zusammengebrachten Sammlung in Begeisterung ausbrach und Pons zum ersten Mal die ganze Anerkennung erfuhr, auf die er Anspruch erheben konnte. »Er ist ein Dichter«, sagte sich Mademoiselle de Marville, »er sieht da Millionen. Ein Dichter ist ein Mann, der nicht rechnet, der seine Frau zur Herrin über sein Kapital macht. Ein Mann, den man leicht führen kann und mit Nichtigkeiten beschäftigen.« Jede Scheibe in den zwei Fenstern des Zimmers des guten Pons war eine bunte Schweizer Glasmalerei. Die geringste hatte einen Wert von 1.000 Francs, und Brunner zählte 16 dieser Meisterwerke, für die heute die Liebhaber weite Reisen nicht scheuen. Im Jahre 1815 waren die Scheiben für 5-6 Francs zu haben gewesen. Der Wert der 60 Gemälde, die den Kern dieser göttlichen Sammlung ausmachten, reine Meisterwerke ohne eine Kopie, alle authentisch, hätte sich nur bei einer hochwogenden Versteigerung feststellen lassen. Jedes Bild hing in einem Rahmen von ungeheurem Wert. Man sah die verschiedensten Formen, venezianische Rahmen mit den üppigen Ornamenten, die an das gegenwärtige Geschirr der Engländer erinnern, sehr üppige, anspruchsvolle römische Rahmen, spanische mit kühnem Laubwerk, flämische und deutsch mit ihren naiven, menschlichen Gestalten, Schildpattrahmen mit eingelegtem Zinn, Kupfer, Perlmutt, Elfenbein, Rahmen aus Ebenholz, aus Buchsbaum, Kupfer, Rahmen im Stil Louis XIII, XIV, XV und XVI, kurz, eine Sammlung der schönsten Muster. Pons, der darin glücklicher als die Hüter der Schätze von Dresden oder Wien war, besaß sogar einen Rahmen des berühmten Brustolone, des Michelangelo des Holzes. Natürlich verlangte Mademoiselle de Marville bei jeder neuen Sehenswürdigkeit neue Erklärungen. Sie ließ sich vor Brunner in die Kenntnis dieser Wunder einführen. Sie überließ sich so naiven Ausrufen, schien so beglückt, sich von Friedrich den Wert und die Schönheit eines Bildes, einer Plastik, einer Bronze auseinandersetzen zu lassen, dass der Deutsche auftaute, sein Gesicht wurde jung. Mit einem Wort, auf beiden Seiten ging man bei dieser ersten Begegnung weiter, als man sich vorgenommen hatte. Der Zufall lässt sich eben nicht berechnen. Die Besichtigung dauerte 3 Stunden. Brunner bot Cécile auf der Treppe die Hand, um sie zu stützen. Cécile, die mit kluger Bedächtigkeit Stufe für Stufe nahm und noch immer über Kunst redete, war über die Bewunderung erstaunt, die ihr Künftiger dem Zeug ihres Cousins Pons zollte. Sie glauben also, dass alles, was wir sahen, großen Wert hat?
Wenn Ihr Monsieur Cousin mir seine Sammlung verkaufen wollte, gebe ich heute Abend 800.000 Francs dafür und machte kein schlechtes Geschäft. Die 60 Bilder allein brächten es bei einer öffentlichen Versteigerung zu einer höheren Summe.
»Ich glaube es, weil Sie es mir sagen«, antwortete sie, »und es gehört sich so, denn die Sammlung war das, womit Sie sich am meisten beschäftigten.«
»Ach, Mademoiselle«, rief Brunner aus,
»als Antwort auf diesen Vorwurf werde ich Ihre Frau Mutter um die Erlaubnis bitten, Sie besuchen zu dürfen. So hoffe ich, das Glück zu haben, Sie wiederzusehen.« »Sieh an, wie geistreich die Kleine ist«, dachte die Präsidentin, die ihrer Tochter auf den Fersen folgte. Laut sagte sie, »Mit dem größten Vergnügen, Monsieur Brunner. Ich hoffe, dass Sie mit unserem Cousin Pons zu Tisch kommen. Der Präsident wird entzückt sein, Ihre Bekanntschaft zu machen. Vielen Dank, lieber Cousin.« Sie drückte den Arm des guten Pons so bedeutsam, dass das feierliche Gelöbnis der Treue bis zum Tod nicht so stark hätte sein können. Und dem »Vielen Dank, lieber Cousin« ließ sie einen Blick folgen, der Pons förmlich umarmte. Nachdem der gemietete Wagen mit dem jungen Mädchen in der Rue Charlot verschwunden war, redete Brunner mit Pons über Kunst, während Pons mit Brunner übers Heiraten redete.
»Sie sehen also kein Hindernis?« fragte Pons.
»Nun, die Kleine ist unbedeutend, die Mutter ein wenig steif«, antwortete Brunner. »Wir werden sehen.«
»Ein schönes Vermögen ist da zu erwarten, mehr als 1 Million«, bemerkte Pons.
»Auf Montag«, unterbrach ihn der Millionär. »Wenn Sie bereit wären, Ihre Bildersammlung zu verkaufen, gebe ich gern 500.000 bis 600.000 Francs.«
»Oh«, rief der gute Mann, der sich nicht so reich geglaubt hatte, »aber ich könnte mich nie davon trennen, was mein ganzes Glück ausmacht. Ich würde die Sammlung nur unter der Bedingung verkaufen, dass sie erst nach meinem Tod übergeben werden darf.«
»Nun gut, wir werden sehen.« »Hier sind 2 Geschäfte im Gang«, sagte der Sammler, der nur an die Verheiratung dachte.
Brunner grüßte Pons und verschwand, von seinem eleganten Wagen entführt. Pons sah dem kleinen Coupé nach, ohne auf Remonenc zu achten, der seine Pfeife auf der Schwelle seiner Tür rauchte. Am selben Abend traf die Präsidentin bei ihrem Schwiegervater, mit dem sie sich besprechen wollte, die Familie Popinot. In ihrem Verlangen nach einer kleinen Rache, die bei einer Mutter sehr natürlich ist, wenn es ihr nicht gelungen war, den Sohn des Hauses einzufangen, gab Madame de Marville zu verstehen, dass Cécile eine glänzende Partie machen werde. »Wen heiratet Cécile nur?« war eine Frage, die auf allen Lippen lag. Worauf die Präsidentin, immer im Glauben, sie verrate ihr Geheimnis nicht, so viele Andeutungen machte, in gespitzte Ohren so viele Vertraulichkeiten flüsterte, die im Übrigen von Madame Berthier ihrerseits bestätigt wurden, dass man sich am nächsten Tag in dem bürgerlichen Olymp, auf dem Pons seine Entwicklung zum Feinschmecker vollendete, Folgendes erzählte. »Cécile de Marville heiratet einen jungen Deutschen, der aus Menschenliebe Bankier wird, denn er besitzt 4 Millionen.« Er ist ein Romanheld, ein wahrer Werther, ein reizender Mensch mit dem besten Herzen, der seine dummen Jungenstreiche hinter sich hat und nun in Cécile besinnungslos verliebt ist. Eine Liebe auf den ersten Blick und umso sicherer, als Cécile als Nebenbuhlerinnen die gemalten Madonnen hatte, die bei Pons hängen. Und so weiter und so weiter. Am übernächsten Tag beglückwünschten einige Besucher die Präsidentin, nur um zu erfahren, ob der Goldvogel auch wirklich existierte, und die Präsidentin gab bewunderungswürdige Redewendungen von sich, die Mütter zu Rate ziehen könnten, wie früher den perfekten Briefsteller. »Eine Ehe ist erst geschlossen«, sagte sie zu Madame Chiffreville, »wenn man von Standesamt und Kirche zurückkehrt, während wir vorläufig noch bei den ersten Begegnungen sind. Daher rechne ich auch auf Ihre Freundschaft, damit Sie niemandem von unseren Hoffnungen erzählen.«
»Sie sind zu beneiden, Madame. Ehen kommen heute nur schwer zustande.«
»Nicht doch. Es ist der reine Zufall, aber so geht es ja oft mit den Heiraten.«
»Also, Sie verheiraten Cécile nun doch?« fragte Madame Cardot.
»Ja«, antwortete die Präsidentin, die Bosheit des »nun doch« wohl verstand.
»Wir waren anspruchsvoll, und das verursachte die Verzögerung. Aber wir finden alles. Geld, Liebenswürdigkeit, guten Charakter und ein männliches Äußeres. Meine liebe Kleine verdiente das auch. Monsieur Brunner ist ein reizender, sehr distinguierter Mensch. Er liebt den Luxus, er kennt das Leben, er ist auf Cécile versessen. Er liebt sie aufrichtig und trotz seiner 3 oder 4 Millionen nimmt Cécile ihn an. So hoch gingen unsere Ansprüche gar nicht, aber dieser Vorteil verdirbt ja nichts. Wir ließen uns nicht so sehr von Geld als von der Neigung bestimmen, die Cécile in dem jungen Mann entzündet hat, erklärte die Präsidentin Madame Lebas. Monsieur Brunner hat es so eilig, dass die Heirat vollzogen wird, sobald die gesetzlichen Formalitäten erfüllt sind. Er ist Ausländer. Ja, aber ich gestehe, dass ich sehr glücklich bin. Ich werde mehr als einen Schwiegersohn haben. Einen Sohn. Monsieur Brunner ist von einem einfach hinreißenden Feingefühl. Sie können sich nicht vorstellen, mit welchem Eifer er auf Gütertrennung bestand. Nichts sichert den Bestand der Familien besser. Er kauft für 1200.000 Franc Wiesen, die eines Tages mit Marville vereinigt werden. Andere Variationen über dasselbe Thema folgten am nächsten Tag. Brunner wurde so zu einem großen Herrn, der alles im Stil des großen Herrn tat und nicht rechnete. Und wenn Monsieur de Marville nicht nur die kleine, sondern die große Einbürgerung durchsetzen konnte, das Ministerium durfte ihm zuliebe schon ein Auge zudrücken, würde der Schwiegersohn noch als Pair von Frankreich enden. Man hatte keine Ahnung von dem Reichtum Brunners. Er hatte die schönsten Pferde und die schönsten Equipagen von Paris. Die Freude, mit der die Camisots ihre Erwartungen zur öffentlichen Kenntnis brachten, verriet, wie unverhofft dieser Triumph kam. Gleich nach der Begegnung beim Cousin Pons bewog, auf Drängen seiner Frau, Monsieur de Marville den Justizminister, seinen ersten Präsidenten und den Generalstaatsanwalt, bei ihm am Tag der Vorstellung dieses Musterbeispiels eines Schwiegersohnes zu speisen. Die drei hohen Persönlichkeiten nahmen trotz der Kürze der Zeit die Einladung an. Jeder von ihnen begriff die Rolle, die der Familienvater ihm zudachte, und kam ihm gern zu Hilfe. In Frankreich steht man gern den Müttern bei, die einen reichen Schwiegersohn angeln. Der Comte und die Comtesse Popinot gaben sich gleichfalls dazu her, den Glanz dieses Tages vollständig zu machen, obwohl die Einladung als solche ihnen geschmacklos erschien. Im Ganzen waren 11 Personen versammelt. Der Großvater Cécile's, der alte Camisot und seine Frau durften bei dieser Auswahl nicht fehlen, die getroffen war, um Brunner vollends zu binden. Brunner, einen der reichsten Kapitalisten Deutschlands, einen Mann von Geschmack. Liebte er doch die Kleine. »Es ist unser Empfangstag«, sagte mit studierter Einfachheit die Präsidentin zu dem, den sie schon als ihren Schwiegersohn betrachtete, und nannte ihm die Gäste, die alle zu unseren engen Freunden gehören. Zuerst der Vater meines Mannes, der, wie Sie wissen, demnächst die Pairwürde erhalten wird, dann der Comte und die Comtesse Popinot, deren Sohn nicht reich genug für Cécile war, was aber der Freundschaft nicht geschadet hat. Unser Justizminister, unser erster Präsident, unser Generalstaatsanwalt, kurz, unsere Freunde. Wir werden ein wenig spät speisen müssen, der Kammer wegen, die nie vor 6 schließt. Brunner sah Pons vielsagend an, und Pons rieb sich die Hände als Mann, der sagt, »Das sind unsere Freunde, meine Freunde.« Als geschickte Frau hatte die Präsidentin ihrem Cousin etwas Besonderes zu sagen, auf das Cécile einen Augenblick unter 4 Augen mit ihrem Wärter bleiben konnte. Cécile schwatzte beträchtlich und richtete es so ein, dass Friedrich bemerkte, was sie verborgen hatte, ein deutsches Wörterbuch, eine deutsche Grammatik und einen Goethe. »Oh, Sie lernen Deutsch?« fragte Brunner errötend. »Nur Französinnen können eine solche Falle ersinnen.« »Oh«, sagte sie, »Sie sind schlimm, so in meine Sachen zu kramen.« »Ich will Goethe im Original lesen«, fügte sie hinzu, »und ich lerne schon seit 2 Jahren Deutsch.« »Die Grammatik muss doch recht schwer zu lernen sein, denn es sind keine 10 Seiten aufgeschnitten«, bemerkte Brunner naiv. Verwirrt wandte sich Cécile ab, um ihr Erröten zu verbergen. Ein Deutscher widersteht einem solchen Eingeständnis nicht. Er ergriff Cécile's Hand, zwang sie, ihn wieder anzusehen, und schaute ihr so schamhaft in die Augen, wie sich die Verlobten in den Romanen Auguste Lafontaines in die Augen schauen. »Sie sind anbetungswürdig«, sagte er. Cécile antwortete mit einer neckischen Bewegung, die bedeutete, »Und wer könnte sie nicht lieben?« »Mama, es geht gut«, flüsterte sie der Mutter, die mit Pons zurückkehrte ins Ohr. Der Anblick, den eine Familie an einem solchen Abend bietet, lässt sich nicht beschreiben. Jeder ist zufrieden, eine Mutter zu sehen, die ihre Hand auf eine gute Partie für ihre Tochter legt. Man beglückwünschte mit bedeutsamen Unbedeutendheiten Brunner, der sich stellte, als verstehe er nichts, und Cécile, die alles verstand, und den Präsidenten, der nach Komplimenten fischte. Pons brauste das Blut in den Ohren. Er glaubte, alle Gasflammen an der Rampe seines Theaters zu sehen, als Cecile ihm leise und mit der größten Vorsicht mitteilte, dass ihr Vater die Absicht habe, ihm eine Leibrente von 1200 Francs auszusetzen. Der alte Künstler lehnte sie ein für allemal ab, indem er darauf hinwies, dass er seit dem Angebot Brunners als wohlhabender Mann gelten könne. Der Minister, der erste Präsident, der Generalstaatsanwalt, die Popinots, alle beschäftigten Leute gingen. Es blieben bald nur noch der alte Camusot und Cardot, der ehemalige Notar, mit seinem Schwiegersohn Berthier. Als der gute Pons sich im Kreis der Familie sah, dankte er ziemlich ungeschickt dem Präsidenten und der Präsidentin für den Vorschlag, den Cécile ihm vorhin gemacht hatte. Menschen mit Herz sind so. Sie folgen ihrer ersten Gemütsregung. Brunner, der in dieser Rente eine Prämie erkannte, die auf ihn gezahlt wurde, besann sich auf seine jüdische Herkunft und nahm eine Haltung ein, aus der sich die mehr als kühle Überlegung eines Rechners erraten ließ. »Meine Sammlung oder ihr Preis wird immer ihrer Familie gehören, ob ich nun mit unserem Freund Brunner abschließe oder ob ich sie behalte«, erklärte Pons und unterrichtete die erstaunte Verwandtschaft über die hohen Werte, die er besaß. Brunner beobachtete die Bewegung, die bei diesen Ignoranten zugunsten eines Mannes entstand, der plötzlich für sie aus dem Zustand der Armut in den des reichen Mannes aufrückte. Ebenso hatte er schon vorher bemerkt, wie die Mutter und der Vater ihre Cécile verdarben und zum Idol des Hauses machten, und gefiel sich nun darin, diese würdigen Bürger zu noch größerem Erstaunen und noch lauteren Ausrufen anzustacheln. »Ich habe Mademoiselle gesagt, dass die Bilder von Monsieur Pons diese Summe für mich wert sind. Aber bei dem Preis, den einmalige Kunstgegenstände erreicht haben, kann niemand voraussagen, bis zu welchem Betrag sie es bei einer öffentlichen Versteigerung bringen mögen. Leicht möglich, dass die 20 Bilder eine Million erreichen würden. Ich habe mehrere zu 50.000 Francs gesehen.« »Man ist gern ihr Erbe«, sagte der ehemalige Notar zu Pons. »Meine Erbin ist meine Cousine Cécile«, erwiderte der brave Pons, der auf seiner Verwandtschaft bestand. Eine Bewegung der Bewunderung für den alten Musiker ging durch die Anwesenden. »Es wird eine sehr reiche Erbin werden«, sagte lachend Cardot, der aufbrach. Man ließ Vater Camusot, den Präsidenten, die Präsidentin, Cécile, Brunner, Berthier und Pons allein, denn man nahm an, dass der Augenblick für den offiziellen Heiratsantrag gekommen sei. Und in der Tat, als man unter sich war, begann Brunner mit einer Frage, die den Eltern von guter Vorbedeutung zu sein schien. Brunner wandte sich an die Präsidentin und sagte, »Wenn ich recht verstanden habe, ist Ihr Fräulein Tochter das einzige Kind?« »Gewiss«, antwortete sie mit Stolz. »Sie werden mit niemandem Schwierigkeiten haben«, fügte Pons hinzu, um Brunner auf den Weg zu bringen. Brunner nahm eine sorgenvolle Miene an und ein fatales Stillschweigen verbreitete die seltsamste Kälte. Es war, als habe die Präsidentin zugegeben, ihre Tochter sei epileptisch. Der Präsident, der fand, dass seine Tochter nicht hierher gehörte, gab ihr ein Zeichen, das sie verstand. Sie ging hinaus. Brunner blieb stumm. Man sah sich an. Die Lage wurde peinlich. Der alte Camusot, ein erfahrener Mann, zog den Deutschen ins Zimmer der Präsidentin unter dem Vorwand, ihm den von Pons entdeckten Fächer zeigen zu wollen. Er hatte erraten, dass sich eine Schwierigkeit auftat, und er forderte mit einer Geste seinen Sohn, seine Schwiegertochter und Pons auf, ihn mit dem Künftigen allein zu lassen. »Hier ist das Meisterwerk«, sagte der alte Seidenhändler und zeigte den Fächer. »Er ist 5.000 Francs wert«, antwortete Brunner nach der Prüfung. »Waren Sie nicht gekommen, Monsieur Brunner, um die Hand meiner Enkelin zu erbitten?«, fragte der künftige Pair von Frankreich. »Ja«, erwiderte Brunner, »und ich bitte Sie zu glauben, dass keine Verbindung schmeichelhafter für mich sein kann. Ich werde nie eine junge Dame von größerer Schönheit und größerer Liebenswürdigkeit finden, auch keine, die mir willkommener wäre, aber...« »Kein Aber«, fiel der alte Camusot ein, »oder geben Sie sofort die Erklärung dazu, mein lieber Herr.« »Monsieur Camusot«, erklärte Brunner ernst, »ich bin glücklich, dass weder die eine noch die andere Seite festgelegt ist, denn die Eigenschaft als einzige Tochter, die in den Augen aller Welt als so wertvoll erscheint, dagegen in meinen nicht. Eine Eigenschaft, die ich nicht kannte, wie ich Sie zu glauben bitte, ist ein absolutes Hindernis.« »Wie?« rief der alte Mann erstaunt. »Aus einem unermesslichen Vorteil machen Sie ein Unrecht? Ihr Benehmen ist wirklich außergewöhnlich, und ich möchte Ihre Gründe kennenlernen.« »Ich kam«, erwiderte der Deutsche phlegmatisch, »heute Abend mit der Absicht hierher, den Herrn Präsidenten um die Hand seiner Tochter zu bitten und mit dem Wunsch, Mademoiselle Cécile alles, was ich habe, zu Füßen zu legen.« Aber eine einzige Tochter ist ein Kind, das unbeschränkt über die Nachsicht seiner Eltern verfügt und ihnen seinen Willen aufzuerlegen gewöhnt ist, weshalb es niemals Widerspruch gekannt hat. Es verhält sich hier wie in mehreren anderen Familien, in denen ich früher den Kult beobachten konnte, den man mit diesen vergötterten Kindern trieb. Nicht nur ist ihre Enkelin der Abgott des Hauses, sondern die Frau Präsidentin trägt in dem gleichen Hause die... Sie wissen was. Monsieur Camusot, ich erlebte es, wie das Haus meines Vaters aus diesem Grund eine Hölle wurde. Meine Stiefmutter, Ursache aller meiner Leiden, einzige, angebetete Tochter, die reizendste Braut, wurde der leibhaftige Teufel selbst. Ich zweifle nicht, dass Mademoiselle Cécile eine Ausnahme ist, aber ich bin kein junger Mann mehr. Ich bin 40 Jahre alt und der Altersunterschied kann Schwierigkeiten nach sich ziehen, die mir nicht erlauben würden, eine junge Person glücklich zu machen, die gewohnt ist, dass die Frau Präsidentin ihr jeden Willen tut, dass die Frau Präsidentin ihr wie einem Orakel lauscht. Mit welchem Recht würde ich von Mademoiselle Cécile eine Änderung ihrer Ideen und Gewohnheiten verlangen? Statt mit Eltern, die auf ihre geringste Laune eingehen, hätte sie es mit der Selbstsucht eines 40-Jährigen zu tun. Widersteht sie, so ist der 40-Jährige der Besiegte. Ich handle daher als anständiger Mann, ich ziehe mich zurück. Im Übrigen wünsche ich, dass auf meine Person keinerlei Rücksicht genommen wird, falls es überhaupt nötig ist, zu erklären, weshalb ich hier nur einen Besuch gemacht habe. So eigenartig Ihre Gründe sind, sagte der künftige Pair von Frankreich, so sind Sie doch verständlich. Monsieur Camusot, unterbrach ihn Brunner lebhaft, ziehen Sie meine Aufrichtigkeit nicht in Zweifel. Wenn Sie in einer kinderreichen Familie ein armes, aber gut erzogenes Mädchen kennen, wie es ja genug in Frankreich gibt, so heirate ich es, vorausgesetzt, dass sein Charakter mir gewähr ist. Während des Stillschweigens, das dieser Erklärung folgte, verließ Friedrich Brunner den Großvater Cécile's, verabschiedete sich höflich von dem Präsidenten und der Präsidentin und verließ das Zimmer. Als lebender Kommentar zum Abschied ihres Wärter stand Cécile bleich wie eine Sterbende da. Sie hatte alles gehört. Im Kleiderschrank ihrer Mutter versteckt. »Zurückgewiesen«, flüsterte sie der Mutter ins Ohr. »Und weshalb?«, fragte die Präsidentin ihren bedrückten Schwiegervater. »Unter dem hübschen Vorwand, dass die einzigen Töchter verzogene Kinder sind«, antwortete der Alte. »Und er hat nicht völlig Unrecht«, fügte er hinzu und ergriff die Gelegenheit, um seine Schwiegertochter zu tadeln, die ihm seit 20 Jahren auf die Nerven ging. »Meine Tochter wird daran sterben, und Sie haben sie getötet«, sagte die Präsidentin zu Pons, indem sie ihre Tochter umfing, die es hübsch fand, ihr Recht zu geben und in ihre Arme zu sinken. Der Präsident und seine Frau schleppten Cécile zu einem Sessel, in dem sie vollends ohnmächtig wurde. Der Großvater klingelte nach den Dienstboten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.